Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Philosoph und Kulturhistoriker Thomas Machow. Guten Tag, Herr Machow.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Schön, dass wir uns hören. Sie sind zugeschaltet und schön, dass Sie uns zuhören an den Radiogeräten, wie die Kollegen früher immer so gesagt haben. Mhm. Herr Machow, heute haben wir hier gehört in den Nachrichten, dass die Carnegie Hall in Manhattan in New York die gesamte Spielzeit absagt bis zum Juli und auch die Metropolitan Opera in New York verpasst die volle Spielzeit zum ersten Mal. Das ist wirklich eine Konzert- und Opernarme Zeit. Ich bin manchmal traurig, muss ich ehrlich sagen, dass ich in keine Oper gehen kann. Wie geht's Ihnen da?
Mir geht es ganz genauso. Ich würde natürlich auch gerne in Konzertsäle und Opernhäuser gehen. Und ein gewisser Trost war zumindest bis jetzt, dass man immer wieder Streaming-Angebote nutzen konnte. Aber es macht halt schon einen Unterschied, ob man im Wohnzimmer sitzt und ein Konzert oder eine Opernaufführung im Fernsehen sieht oder eben doch in der Real Presence.
Ja, ist komisch, ne? Aber es macht wirklich einen großen Unterschied. Also einmal klanglich natürlich, aber auch so, wenn man da wirklich in so einem Opernsessel sitzt, das merkt man jetzt, was für ein Genuss das tatsächlich ist.
Absolut, absolut. Da kann ich Ihnen nur zustimmen.
Ah ja, einfach auf den man jetzt verzichten muss, noch ein Weilchen. Unser erstes Thema in dieser Mittagssendung, in der wir auf die Themen des Tages blicken, ist der Jahrestag des Anschlags von Hanau. Wir blicken gemeinsam auf die Themen dieses Tages und es war genau heute vor einem Jahr, als der 43-jährige Mann in Hanau 9 Menschen erschossen hat mit ausländischen Wurzeln. Die Bundeskanzlerin hat in ihrem Podcast die Namen derer gelesen, die erschossen worden sind.
Die Ermordeten hießen Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velko, Willi Viorel Paun, Said Neza Hashem und Fatih Sharasholu.
Und ein Jahr nach dem Anschlag kämpfen die Hinterbliebenen weiter für eine lückenlose Aufklärung dieser Tat. Und wir hören jetzt mal die Opferanwältin Sela Bashayildiz, die in Frankfurt gestern gesagt hat:
Der Anschlag von Hanau war ein Einschnitt.
Das war jetzt nochmal die Kanzlerin. Wir wollten Seda Bashayildiz hören.
Ich vertrete aktuell 3 Familien, die ihre Angehörigen dort verloren haben. Es ist für mich so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich war ja schon Opferanwältin im sogenannten NSU-Prozess, also weiß halt, wie mit den Familien damals umgegangen wurde. Und wie das jetzt ist, ich besuche die Familien oft zu Hause und ich brauche 2 Tage Zeit, um dann wieder zu mir zu kommen, weil mir das unglaublich leid tut. Diese Verzweiflung, Wut und diese Sinnlosigkeit.
Die Sinnlosigkeit, Herr Machow, und die vielen Fragen, die da noch offen sind. Was ist Ihre Sicht auf dieses Jahr, was wir jetzt erlebt haben? Ist genug getan worden in Sachen Aufklärung?
Es ist sicher nie genug getan worden in Aufklärung und insbesondere für den Anschlag von Hanau gilt das. Wobei die Aufklärung natürlich dadurch erschwert wird, dass der Täter tot ist und eben gar kein Prozess mehr stattfindet, in dem Gelegenheit besteht, noch viele Indizien und Details zu beleuchten. Umso wichtiger wäre natürlich trotzdem eine lückenlose Aufklärung von Fragen, die uns immer noch ein bisschen quälen. Etwa die Frage, warum der Täter seit ganz langer Zeit davor im Waffen besitzen konnte, warum in der Tatnacht es so schwer war, die Notrufleitungen zu aktivieren und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Reihe von offenen Fragen, die noch nicht ganz geklärt werden konnten. Wichtig scheint mir, dass wir daran denken, dass wir dringend das Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet brauchen. Und wichtig ist natürlich auch in diesen ganzen Diskussionen um rechtsextremen Terrorismus auf der einen Seite und dann dem umgekehrten Vorwurf, es handelt sich ja einfach schlicht um einen Spinner, um einen Wahnsinnigen, das in genau zu betrachten und zu sehen, dass eben mancher Wahnsinn eben auch wirklich durch politische Propaganda entstehen und verstärkt werden kann.
Ja, absolut. Darauf kommen wir gleich noch. Aber lassen Sie uns noch mal bei diesem Gedanken der Waffe bleiben. Das ist natürlich auch etwas, was Seda Bashayildiz umtreibt. Warum dieser Täter eine Waffe haben durfte?
Wenn unser einer eine Waffe beantragen würde mit Migrationshintergrund, dann würden wir, was weiß ich, durchleuchtet werden und am Ende des Tages wahrscheinlich gar keine Waffe bekommen. Und hier haben wir eine auffällige Person, die krankheitsmäßig auffällig war, schon Jahre auffällig war, auch den Polizeibehörden. Er hat mal einen Polizeibeamten angegriffen. bei einer Zwangseinweisung und auffällig war, weil er viele Anzeigen erstattet hat, weil gegen ihn Anzeigen erstattet wurden. Wie kann es sein, dass so eine Person überhaupt eine Waffe besitzen durfte, eine Waffenbesitzkarte haben durfte?
Frage also immer wieder, messen die Behörden mit zweierlei Maß?
Ja, wir sind ja inzwischen auch dabei, dieses Problem genauer in Augenschein zu nehmen. Und inzwischen gab es ja auch einige Debatten und Diskussionen um unterwanderte Teile in der Polizei oder den Sicherheitsbehörden. Ich erinnere mich an die Debatte um Nordrhein-Westfalen. Und das gibt ebenfalls Aufklärungsbedarf. Warum wird hier nicht genauer hingeschaut? Warum werden solche Menschen eben tatsächlich für den Waffenbesitz zugelassen? Und nur ein scherzhafter Kurzkommentar am Rande. Zur Zeit des Lockdowns in Wien, in meiner Heimatstadt, waren die Buchhandlungen geschlossen und Restaurants und Hotels natürlich auch. Aber ausgerechnet die Waffengeschäfte hatten offenbar systemrelevante Funktionen und durften geöffnet bleiben. Da haben dann auch etliche Künstlerinnen und Künstler auf zum Teil sehr kreative Art und Weise protestiert.
Und ist dann das geändert worden oder ist es immer noch so?
Nein, ich glaube, das ist in gewisser Hinsicht immer noch so. Im Moment hat der Handel allerdings ja wieder geöffnet, was auch umstritten war und umstritten ist. Aber das blieb auch zwischendurch dann so.
Ja, erstaunlich. Also Waffen als sozusagen systemrelevante Objekte in den Läden zu kaufen, erstaunlich. Aber wenn wir nochmal jetzt nach Deutschland und auch gerade auf dieses Gesetz kommen, das Gesetzespaket gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus ist ja eigentlich schon verabschiedet, aber es hängt fest im Bundesrat, weil es ist also noch nicht ganz durch. Und die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat die FDP und die Grünen aufgefordert, diesen Weg jetzt endlich frei zu machen. Sie will, dass sich schnell geeinigt wird im Vermittlungsausschuss. Ist das wichtig, dass das jetzt tatsächlich schnell durchkommt?
Ja, das ist entschieden wichtig und zwar einfach deshalb, weil sich im Internet eben beides ausbreitet, nämlich einerseits durchaus die jeweils aktuellen Nachrichten von seriösen Nachrichtenagenturen, Fernsehsendern, Tageszeitungen und so weiter. Hier ja auch der interessante Konflikt zwischen Google, Facebook und Australien im Moment. Auf der anderen Seite aber eben auch die Fake News, die Verschwörungstheorien, die Chats in rechtsextremen Gruppierungen ihre Ausbreitung finden und dem muss einfach ein Stück weit Einhalt geboten werden. Das kann so nicht weitergehen und führt ja auch nicht zur Aufklärung, sondern zu einer immer schärferen Abdichtung von Blasenwahrnehmungen. Ich höre nur noch das, was ich selber glaube und nicht mehr irgendeinen Faktencheck oder irgendeine Aufklärung darüber, dass das Blödsinn ist.
Heute Abend also wird des Anschlags in Hanau gedacht mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und um kurz nach 19 Uhr werden dann die Glocken läuten in Hanau und im Umland. Vielen Dank bis hierher an Thomas Machau. Thomas Machau ist mein Gast heute, Kulturhistoriker und Leiter des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Wichtiges Thema auch heute natürlich das Thema Impfen und ich raschel hier mit einer großen Anzeige, die in der FAZ erschienen ist, Impfstoffe für Deutschland, eine Anzeige des Bundesministeriums für Gesundheit, wo wir also informiert werden über die verschiedenen Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, von Moderna und AstraZeneca und das hat natürlich auch einen Sinn, sozusagen die Information jetzt auf so eine Art und Weise unter die Menschen auch zu bringen, weil es viele gibt, die sagen, mit AstraZeneca will ich mich nicht impfen lassen. Zum Beispiel in Berlin hat der regierende Bürgermeister Michael Müller gesagt, wer den Impfstoff nicht will, der hat seine Chance vertan und wer sozusagen dann die Dosen zurückgibt, der kann vielleicht dann dafür sorgen, dass Lehrkräfte oder Polizisten doch vorgezogen werden, wenn andere sich weigern. Herr Macho, was halten Sie davon, von so einer Idee, dass man sagt, wir werden die Priorisierung doch nochmal überdenken, gerade eben, wenn sich Menschen, die jetzt eigentlich dran wären, weigern, sich impfen zu lassen, weil sie zum Beispiel AstraZeneca nicht für wirkungsvoll halten.
Ja, im Grund kann man dazu nur sagen, dass alle Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, umso besser gewirkt haben oder umso besser auch angenommen wurden, je flexibler sie waren. Man muss andauernd auf neue Situationen und neue Lagen eingehen können und deshalb finde ich auch die Flexibilisierung der Impfstoffpriorisierungen sinnvoll und notwendig.
Ja, finden Sie? Also man sollte von dieser, von dieser Idee, dass man erst eben die Menschen über 80 und die Bediensteten im Gesundheitswesen impft, einfach Abstand nehmen, wenn man merkt, dass das nicht funktioniert. Also zum Beispiel, wenn ich eine Zahl nenne, jetzt sind AstraZeneca-Dosen in einer Zahl von 740.000 ausgeliefert in Deutschland und erst 107.000 sind verimpft worden.
Ja. Na, natürlich ist das eine Situation, die zu einer flexiblen Handhabung der Prioritätenliste führen kann. Und das ist sinnvoll. Deshalb muss man ja nicht die ganze Prioritätenliste von heute auf morgen verwerfen, aber man muss eben flexibel darauf reagieren. Und das versuchen wir ohnehin die ganze Zeit. Und ich ärgere mich immer, wenn Langfristplanungen angemahnt werden, als wäre man nicht unentwegt in der Situation, auf konkrete Situationen reagieren zu müssen und dann eben gut beraten, wenn man das auf flexible Weise handhabt und darauf reagiert.
Macht wahrscheinlich Sinn, weil es wäre wirklich bitter, wenn einfach jetzt zehntausende Impfdosen im Schrank liegen und erstmal nicht helfen, obwohl sie nötig gebraucht werden.
Ganz genau.
Wenn wir nochmal nach Italien gucken und da insbesondere in den Vatikan, da wird ja diskutiert, ob es wohl rechtens sein kann, dass da eine Impfpflicht hier für die 5000 Bediensteten besteht. Was sagen Sie? Ist das, wie sehen Sie das? Ist das eine gute Idee vom Vatikan, so zu handeln?
Ja, ich fürchte, dass meine Einschätzung den Vatikan nicht unbedingt von dieser Entscheidung abbringen oder dazu bringen wird. Ich habe das mit einer gewissen Verwunderung gelesen, denn gewöhnlich ist die Praxis der katholischen Kirche ja eher die, eine Kommunion, und manchmal kommt es mir ja so vor, als wäre der Impfstoff jetzt ein Stück weit die neue Kommunion, denen zu verweigern, die nicht gläubig sind oder die sündig sind. Also insofern würde ich sagen, eine Verpflichtung, das zu empfangen, ist vielleicht doch ein bisschen problematisch, aber wir werden sehen. Der Vatikan ist ein Inselstaat, ein winziger Staat, der möglicherweise die Chance hat, das bei seinen 5000 Bediensteten dann auszuprobieren oder durchzusetzen. Aber ich bin gespannt auf die Diskussionen, die das erzeugen wird.
Ja, die ist ja schon im Gange, so die Diskussion. Ich habe natürlich gleich gedacht, gut, im Vatikan arbeiten relativ viele ältere Männer und wir wissen, die sind gefährdeter als viele andere Menschen. Vielleicht auch deswegen.
Vielleicht auch deswegen. Und vielleicht ist es einfach eine Entscheidung, die in allen möglichen Aspekten auch noch nicht wirklich ausdiskutiert wurde. Aber das kann dahinter stecken, natürlich.
Aber dass es eine Blaupause ist für den öffentlichen Dienst in Deutschland, wahrscheinlich nicht, oder?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nach allen bisherigen politischen Äußerungen jedenfalls nicht.
Genau, die Impfungen sind freiwillig und das natürlich auch im restlichen Italien. Also ist jetzt wirklich eine Ausnahme im Vatikanstaat. Noch ein Thema in Sachen Impfungen. Beim G7-Treffen mit Joe Biden und Angela Merkel wird das natürlich auch Thema sein heute. Da geht es vor allem ums Geld, denn man möchte ja dafür sorgen, dass die Impfstoffe weltweit verteilt werden. Joe Biden will insgesamt bis zu 4 Milliarden US-Dollar dafür bereitstellen, dass eben auch die ärmeren Länder Impfdosen bekommen. Ich bin gespannt, Herr Macho, wie viel auch die Europäer dann dazu beitragen werden.
Ja, sie haben ja zumindest gut verhandelt, was die Preise betrifft. Und ich hoffe sehr, dass auch die EU da ihren Beitrag dazu leisten wird. Natürlich ist das ganz essentiell und wichtig, dass die Impfstoffe eben auch an ärmere Länder, auch im globalen Maßstab gerechter verteilt werden.
Weil das Virus eben an den Grenzen nicht Halt macht?
Weil das Virus an den Grenzen nicht Halt macht und weil es sowas gibt wie eine globale Verpflichtung zur Solidarität, die wir ohnehin oft vergessen, vernachlässigen oder zu wenig wahrnehmen.
Sagt Thomas Macho, Kulturhistoriker aus Wien. Joe Biden, der amerikanische Präsident, und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, werden heute doppelt digital miteinander im Kontakt sein. Zuerst beim G7-Gipfel und dann am Nachmittag auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die beginnt um 16 Uhr und das werden neue Zeiten sein, die anbrechen. Der amerikanische Präsident hat ja schon Folgendes klargemacht.
America is back. Diplomacy is back. At the center of our foreign policy.
Also er sagt, Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück. Und hier zu Gast und zugeschaltet Thomas Macho, der Kulturhistoriker. Das ist ja doch ein Moment, in dem man in Europa nochmals aufatmet, oder? Da steht jetzt mit Joe Biden wirklich ein Mann, der die transatlantischen Beziehungen wichtig nimmt, oder?
Ja, absolut. Und das hat, ich glaube, aufgeatmet haben viele nach den Wahlen und insbesondere dann auch nach der Vereidigung des neuen Präsidenten. Das ist völlig naheliegend und klar, auch wenn natürlich im Detail noch nicht ganz klar ist, was jetzt Joe Biden als neuer US-Präsident und unter den Bedingungen von Außendiplomatie, Verbündetenkommunikation und Außenpolitik von Deutschland und Europa erwarten wird.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Diskussionsbedarf gibt.
Genau, ich glaube, das denkt auch Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Er sagt das hier.
Der amerikanische Präsident hätte ja auch sagen können, angesichts der Bedeutung Asiens, meine erste außenpolitische Rede halte ich an die Völker des asiatisch-pazifischen Raums. Nein, er hat die Münchner Sicherheitskonferenz gewählt. Ich denke, das Signal lautet, ich zähle auf Deutschland. Für mich beiden sind die Partner, die Allianzen wichtig. Es ist also eine Aufforderung an Deutschland, ein kleines bisschen mehr zu tun als bisher.
Ein bisschen mehr zu tun, Herr Macho. Da geht es natürlich immer um das 2%-Ziel, aber vielleicht auch noch um andere Dinge. Vielleicht um wirklich ein Bekenntnis zur europäischen Verteidigung, auch zwischen Berlin und Paris, dass man sich da noch mal verstärkt drauf verständigt und dann den Amerikanern auch ein Angebot macht. Könnte sowas ein Szenario der Zukunft sein?
Das könnte ein Szenario der Zukunft sein und war ja auch Thema schon der ersten Vorschläge, die Emmanuel Macron nach seiner Wahl zum Präsidenten in Frankreich gemacht hat, dass man eben nicht nur finanzpolitisch und währungspolitisch, sondern eben auch sicherheitspolitisch noch viel enger zusammenarbeiten muss in Europa. Also ich denke, dass das große Rolle spielen könnte und wird. Und natürlich ist die Frage nach Militärausgaben auch eine, die gerade in Zeiten, in denen die Bundeswehr immer öfter auch in humanitären Einsätzen gefragt ist, nicht ganz unwichtig.
Mhm.
Die müssen ja zum Beispiel auch über entsprechende Ausrüstung dann verfügen.
Ja, dann wäre das doch eigentlich jetzt wirklich die Stunde der Deutschen und insgesamt auch Europas zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Gelegenheit wahr, auch nach dem, was man in den vergangenen 4 Jahren erlebt hat mit Donald Trump, dass sich das Blatt jetzt wieder wendet und wir sind wirklich bereit, gestärkt sozusagen mit den Amerikanern zusammen zum Beispiel eine Verteidigungsstrategie zu erarbeiten.
Ja, natürlich wäre das ein guter Zeitpunkt. Und eins der Hindernisse, die es dabei gibt, das muss halt auch abgeklärt und aus dem Weg geräumt werden, das ist die unselige Nord Stream Pipeline, über deren Sinn und Nutzen ja bekanntlich die Amerikaner und die Europäer auch verschiedener Meinung sind.
In der Tat. Die USA sind seit heute wieder offiziell Teil des Pariser Klimaabkommens, gerade auch seit heute. Ist ja schön, dass das sozusagen auf einen Tag jetzt fällt, die Sicherheitskonferenz und dieser Wiedereintritt der USA ins Pariser Klimaabkommen. Auch da wird sich wahrscheinlich hoffentlich einiges zum Guten wieder wenden. Wie sieht es aus Ihrer Sicht, Herr Macho, mit den Beziehungen zu China? Wie wichtig müssen die sein in einem transatlantischen Verhältnis?
Die sind auch wichtig und das ist natürlich von Seiten der EU auch durch die Abschlüsse der Handelsverträge der letzten manifestiert und bezeugt worden. Aber sie sind natürlich auch für die USA wichtig und von daher denke ich, dass auch China und die Kommunikation und die Auseinandersetzung mit China noch eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren.
Lassen Sie uns über den Mars sprechen oder gedanklich mal da hochfliegen, weil gestern Abend ist ja was gelungen, das die NASA wieder unglaublich froh gemacht hat. Eine Landung eben auf dem Mars.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the signs of past life.
Ja, da waren sie also unglaublich glücklich. Touchdown confirmed. Die Perseverance ist auf dem Mars gelandet. Das ist dieser kleine Roboter, der also jetzt Proben sammeln soll, die dann zur Erde gebracht werden. Allerdings nicht gleich morgen, sondern erst in 10 Jahren, 2031. Es ist gerade eine gute Zeit, um den Mars anzusteuern, weil der ganz nah zur Erde steht. Im Juli 2020, also im letzten Jahr, sind noch 2 andere Missionen gestartet. Eine Al-Amal. Das war die erste Raumsonde eines arabischen Landes und China hat kurz darauf Tianwen 1 auf den Mars geschickt. Al-Amal ist von den Vereinigten Arabischen Emiraten hochgeschickt worden. Herr Macho, Sie sind Kulturhistoriker. Wenn wir das mal so betrachten, 3 Mars-Missionen mehr oder weniger gleichzeitig, ist das ein Kulturkampf, den wir hier erleben?
Na, Kulturkampf würde ich das eher nicht nennen. Aber es ist natürlich eine Art von Konkurrenz und Rivalität, die durch die günstigen Umstände der Erreichbarkeit, der leichteren Erreichbarkeit natürlich auch forciert werden. Es geht dabei immer auch um die Darstellung, um die Manifestation eigener Bedeutung. Es geht natürlich darum zu zeigen, wo man technisch, wo man wissenschaftlich, wo man ökonomisch und letzten Endes, wo man kulturell steht. Das lässt sich ja nicht so scharf voneinander trennen und verbindet sich dann auch sehr schnell. Beunruhigender finde ich den Hintergrund. Beunruhigender scheint mir, dass immer wieder die Mars-Missionen, unter anderem ja zwischendurch auch von Elon Musk, vor dem Hintergrund einer möglicherweise durch eine Klimakatastrophe, gegen die wir jetzt vielleicht noch was tun könnten, mal erzwungen werden wird. So als müsste die Menschheit dann übersiedelt werden auf den Mars. Wenn man die Bilder von gestern im Kopf hat, auch die ganzen Simulationen, findet man das ja keine besonders attraktive Aussicht.
Na, definitiv nicht. Aber jetzt ist es ja auch, glaube ich, erst noch mal die Frage, hat es Leben gegeben auf dem Mars? Das ist eine der Fragen, die der Roboter jetzt, der amerikanische, beantworten soll. Und er ist da gelandet in diesem Krater, wo früher ein See war. Aber es ist ja schon, also ich habe schon den Eindruck, dass man es einen Kulturkampf nennen könnte, weil es geht ja eben tatsächlich um Prestige. Und wenn wir an die Mondlandung denken, da war das doch sozusagen der Moment, in dem der Westen zeigen konnte und gerade die USA, wir sind hier ja eine hegemoniale Macht.
Ja, natürlich geht es um die Rivalität, es geht natürlich um Konkurrenz. Ich bin nur mit dem Begriff Kulturkampf ein bisschen vorsichtig, denn der hat im 19. Jahrhundert, wie wir alle wissen, ja noch einen ganz anderen Sinn gehabt. Da ging es ja um Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche und zwischen den verschiedenen Konfessionen. Und das sehe ich jetzt nicht mehr so dominant im Vordergrund. Um was es natürlich geht, sind die verschiedenen Formen von Rivalität, die eben mit Technik, mit Ökonomie, vielleicht auch mit Regierungsformen und nicht zuletzt dann natürlich mit, wie soll man sagen, der Behauptung eigener Dominanz in Zusammenhang stehen.
Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben gesagt, das sei eine historische emiratische Mission, eben diese Mars-Mission. Und man schreibt natürlich, dass es da auch um Imagepflege deswegen geht, weil sonst die Schlagzeilen, die von dort kommen, eben eher auf die desaströse Menschenrechtslage deutlich hinweisen.
Ja, und in gewisser Hinsicht gilt das natürlich auch für China. Und, von daher kann man sagen, das hat natürlich immer auch etwas damit zu tun, dass man positives Image erzeugen will. Aber wie gesagt, das scheint mir noch alles keine wirkliche Begründung für den Begriff Kulturkampf in diesem Zusammenhang zu ergeben.
Ja. Jetzt ist es eine Herausforderung für das ganze Team der NASA, weil der Mars-Tag, der hat ja 40 Minuten mehr, der ist 40 Minuten länger. Ja. Und da muss man sich jetzt immer darauf einstellen, dass der Tag, wenn auch die NASA-Wissenschaftler dann aufstehen und schauen, wann der Roboter aufwacht, immer 40 Minuten nach hinten sozusagen schreitet. Das ist dann für den Biorhythmus wahrscheinlich nicht so ganz so einfach.
Ja, aber das sind natürlich alle Menschen, ganz egal, ob in China, in den Arabischen Emiraten oder in den USA gewöhnt, weil wir ja auch auf der Erde genug Zeitzonen haben, die das Umdenken notwendig machen. Selbst bei schlichter Konferenzplanung im Moment, die ja hauptsächlich virtuell erfolgt, müssen wir immer berücksichtigen, wann wir dann die Amerikaner zum Vortrag bitten und wann wir Kollegen aus Europa einsetzen. Denn überall gibt es diese Zeitzonenverschiebungen und die müssen natürlich berücksichtigt werden. 40 Minuten finde ich da eigentlich undramatisch.
Thomas Macho ist weiterhin zugeschaltet und jetzt auch mein Kollege Wladimir Balzer im Nachbarstudio, denn wir wollen gemeinsam zu dritt übers Wetter sprechen. Das Wetter ist ein Thema.
Geht immer.
Genau, geht immer, ist immer wichtig und ist gerade heute wirklich ein Thema, weil wir von ganz, ganz tiefen Minusgraden am Wochenende zu höheren Plusgraden wechseln werden. Herr Macho, sind Sie ein wetterfühliger Mensch? Werden Sie da in irgendeiner Weise darauf reagieren?
Ja, in der Regel schon. Ich bin nicht sehr wetterfühlig, aber doch, ich spüre das schon.
Ja, also mir geht es auch so. Also ehrlich gesagt liebe ich auch den Winter und finde es fast ein bisschen schade, dass es jetzt gleich wieder so warm wird. Wladimir, wie kommt dieser Wechsel zustande?
Naja, es ist lange Zeit, hat ein sehr hoher Luftdruck über Skandinavien das Wetter in Deutschland dominiert. Dieser Luftdruck hat Tiefs über dem Atlantik blockiert. Dann kam von Osten her arktische Polarluft ins Land und diese Situation hat sich verändert. Diese kalte Luft ist nach Osten jetzt weitergezogen und jetzt ist der Weg frei für kräftige Tiefs vom Atlantik. Es ist eine ziemlich komplexe, sage ich mal, Tiefdruck- und Hochdrucklage, die man sich im Einzelnen erklären kann. Aber im Kern ist es so, dass diese Tiefdruckgebiete und ein Hochdruckgebiet gemeinsam etwas entwickeln, was man eine Warmluftdüse nennen kann. Also von Süden her drückt das Ganze, diese Situation, praktisch warme Luft nach Deutschland. Das kann sehr schnell gehen, deswegen auch dieser relativ schnelle Wechsel.
Also gerade eben hatten wir gelernt, was ein Polarwirbelsplit ist. Und jetzt haben wir, wie heißt das? Eine
Warmluftdüse.
Warmluftdüse.
Also, das ist, ich weiß nicht, ob das eine meteorologisch anerkannte Metapher ist, aber mir gefiel das sehr gut.
Ja, Herr Macher, haben Sie schon was vor am Wochenende, wenn es dann womöglich 18 Grad haben wird?
Ja, spazieren gehen. Endlich wieder mal spazieren gehen, denn tatsächlich war das in den Zeiten der höheren, der niedrigeren Minusgrade eher erschwert und problematisch. Und wenn es eiskalt ist und man dann noch im Lockdown ist, ist das noch ein bisschen anstrengender. Heute werde ich ganz sicher noch ein bisschen spazieren gehen.
Verstehe. Es gibt ja natürlich Menschen, die sagen, also jedes Wetter ist in Ordnung, Hauptsache man ist gut angezogen. Insofern kann man auch die Minusgrade in einer dicken Jacke ganz gut ertragen.
Ja, das aber stimmt nicht. Absolut.
Wie ist es denn, Wladimir Balzer, gibt es dieses Phänomen öfter, jetzt gerade, also sagen wir mal in einem Februar, eben von dieser Kälte hin zur Wärme oder ist das ungewöhnlich?
Also ich habe mir das mal angeschaut, der Februar ist eigentlich genau ein Monat, wo es starke Wechsel gibt, auch in den letzten Jahrzehnten. Also es gibt eiskaltes Winterwetter, es gibt verfrühte Frühlingswärme, es gibt auch Rekorde, die sogar über dem sind, was vielleicht am Sonntag, am Montag erwartet wird. Wir warten ja hier so bis zu 20 Grad in der Region in Deutschland. Und es gab im Februar 1900, also vor 111 Jahren, den ersten Rekord, der bisher nicht wieder eingestellt worden ist in Deutschland, bei 24,5 Grad. Also es gab schon mal einen sehr, sehr warmen Februar. Aber wenn man jetzt natürlich die Frage nach dem Klimawandel stellt, dann kann man tatsächlich feststellen, dass in der langen Tendenz diese Februartage mit 20 Grad, was es wie gesagt immer wieder gibt, aber in der langen Tendenz diese Februartage, die sehr warm sind, etwas häufiger auftreten. Und zwar in den letzten 20 Jahren gab es 8 Mal im Februar 20 Grad. Und in 20 Jahren davor gab es diese Temperaturen im Februar nur 3 Mal. Also das ist noch nicht sozusagen ausreichend, um tatsächlich Klimawandel nachzuweisen, aber es deutet zumindest darauf hin.
Dass es da eine Tendenz gibt hin zur Wärme im Februar. Was hat das denn für Auswirkungen? Also ich meine, man kann spazieren gehen, man kann sich darauf freuen, es wird wieder warm. Aber manch einer reagiert ja auch mit Kopfschmerzen, oder, Wladimir Balzer?
Ja, das ist oft, sagen wir mal, sehr, sehr individuell, ne, wie man auf das Wetter reagiert. Also ich habe auch noch mal telefoniert mit dem Deutschen Wetterdienst und da hieß es, eigentlich deutet jetzt nichts darauf hin, dass es nun irgendwie größere Probleme geben könnte. Der Pollenflug wird etwas stärker, Hasel und Erle. Also wer sehr stark allergisch ist auf bestimmte Dinge, der wird das sicherlich spüren. Aber ansonsten hängt ja der allgemeine Gesundheitszustand jetzt nicht nur vom Wetter ab. Wenn man jetzt mal die anderen Bereiche der Natur sich anschaut, Tiere zum Beispiel, auch da kann man eher Entwarnung geben, ja. Also die biologische Uhr der Tiere lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Da spielen andere Faktoren noch eine Rolle. Tageslänge zum Beispiel. Also Tiere spüren schon, ob es noch Winter ist oder ob es schon Frühling ist. Nicht nur anhand der Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, anderes mehr. Auch Pflanzen sind relativ resilient, sind ein sehr träges System. Die treiben jetzt auch nicht einfach gleich wieder aus. Problematisch wird es halt, wenn jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel Mitte März oder vielleicht sogar Ende März es nochmal richtig kalt wird. Ja, wenn sozusagen Tiere vielleicht schon dabei sind, den Frühling zu begrüßen und Pflanzen auch schon dabei sind und dann nochmal eine Kälte reinkommt, dann könnte es wiederum problematisch werden.
Dann hoffen wir, dass das nicht passiert, wobei am Ende des Frühlings oft ja tatsächlich nochmal eine Kälte kommt. Aber wir hoffen mal tatsächlich auf die Frühjahrswärme. Thomas Macho, vielen Dank und danke auch an Wladimir Balzer.
Ja, danke.
Ja, Thomas Macho war in dieser Stunde mein Gast, Philosoph und Kulturhistoriker. Und Sie haben schon eben erzählt, Herr Macho, dass Sie spazieren gehen werden am Wochenende. Und ich glaube, Sie machen es auch heute Nachmittag schon und haben mir eben, während die Musik lief, erzählt, dass Sie mit einer Doktorandin unterwegs sein werden, um über Ihr Projekt zu sprechen. Und ich frage mich wirklich, ob diese vielen beruflichen Gespräche, die man jetzt beim Spazierengehen führt, dazu führen, dass man sie anders führt, weil man zum Beispiel, während man geht, auf bessere und vielleicht neue Gedanken kommt.
Ja, absolut. Das ist schon in der Antike bekannt gewesen. Also, dass man philosophieren kann, besser im Gehen, im Schlendern, natürlich nicht beim Joggen, sondern tatsächlich beim richtigen Gehen, das ist bekannt. Und nicht umsonst gibt es im Moment auch auf dem Buchmarkt, das ist auch eine interessante Tendenz, eine ganze Reihe von Ratgebern, aber auch von literarischen Texten, in denen das Spazierengehen betont und untersucht und wahrgenommen wird.
Ja, also der Flaneur ist ja jemand, den man zurzeit sehr antrifft, und Sie würden sagen, das ist ein Gewinn.
Ja, das ist in jeder Hinsicht ein Gewinn, und insbesondere, wenn man gerade eine sehr kalte Zeit hinter sich hat, denn da war das Spazierengehen schon ein bisschen erschwerter.
Thomas Macho, vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde Zeit für uns hatten.